Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Zu Reflexe. Vom Schweizer Musikethnologen und Dokumentarfilmer Stefan Schwietert kennt man Filme wie Accordion Tribe oder Heimatklänge. Raffinierte Ausflüge in die musikalischen Grenzbereiche der Folklore. Jetzt ist sein jüngster Film im Kino. Unter dem Titel Balkanmelodie reist er zurück in den Osten auf den Spuren des Schweizers Marcel Cellier, der ab den 50er Jahren begonnen hatte, die musikalischen Schätze Bulgariens und Rumäniens hinter dem eisernen Vorhang hervorzuholen. Mit Michael Sennhauser spricht Stefan Schwietert unter anderem darüber, was aus den Musikern von damals geworden ist, aus den Entdeckungen von Marcel Cellier, wie etwa dem Panflötenvirtuosen Georges Zamfir.
Das, was wir da eben gehört haben, das wurde zu Beginn der 70er Jahre in vielen Schweizer Haushalten rauf und runter gespielt, damals noch ab richtigen Schallplatten. Bei uns war es mein Vater, der die Platte mitgebracht hat, Marcel Cellier und Georges Zamfir. Die Panflöte, ein Instrument, von dem ich vorher noch nie gehört hatte, das aber auch mich magisch berührte, als damals etwa 10-Jährigen. Sie sind gleich alt, Stefan Schwietert, also Sie haben auch Jahrgang 61. Sie müssen ganz ähnlich auf diese Musik gestoßen sein damals.
Ja, ein bisschen später. Bei mir war es die Mutter, die die Platte zu Hause rauf und runter gehört hat. Da war ich schon ein bisschen älter, das war in den 70er Jahren und ich fand es furchtbar. Ich fand es kitschig, Panflöte und Orgel. Ich war damals natürlich auf harte Rockmusik eher gerade eingetuned und konnte damit überhaupt nichts anfangen. Insofern war es eine absolute Neubegegnung mit dieser Materie, mit dieser Musik jetzt, als ich den Film angefangen habe zu machen.
Es war ja tatsächlich so, es war sozusagen die erste Welle von Weltmusik damals, die Musik aus dem Balkan, die Musik, die Marcel Cellier in die Schweiz gebracht hatte, nach Europa gebracht hatte. Für meinen Vater war das speziell, er war in Bulgarien, er war in Rumänien, er hat damals reisen können, er war Historiker und hat das sozusagen als Souvenir mitgebracht. Für Sie, wenn Sie das erst später gehört haben, war es ja schon die ausgequetschte Version, also tatsächlich die Kitsch-Version. Georges Zamfir war dann in vielen Filmmusiken präsent, er hat für Ennio Morricone geblasen. Seine Musik war plötzlich so etwas wie Fahrstuhlmusik und deswegen hat es mich auch gewundert, dass ich gehört habe, jetzt geht Stefan Schwietert mit Balkanmelodie zurück zu dieser Musik, zurück zu der Zeit, als sie hier auftauchte. Was war denn für Sie der Anlass jetzt?
Also der Ausgangspunkt war für mich die Begegnung mit Marcel Cellier, den ich bis dahin überhaupt nicht kannte. Also das war eine große Entdeckung zu machen, also es gab auch keinen Film bisher über ihn. Und erst so erschloss ich mir langsam, also dank ihm, die ganze Geschichte dieser Musik. Ich hatte Zamfir, wie gesagt, gehört, ich hatte Le Mystère du Roi Bulgare gehört, mir aber keine großen Gedanken gemacht. Und zum ersten Mal nun erfahren, dass diese Musik in Osteuropa eine unheimlich spannende Geschichte hatte, gerade in der Zeit des Kommunismus, wo wir wenig davon hörten, wo man ganz, ganz anders mit der Musik umging als hier bei uns im Westen. Und Marcel Cellier war der Brückenbauer. Er hat diese Musik mitgebracht. Viele Leute damals haben seine Sendungen im Radio gehört, ich nicht. Ich habe die ganze Geschichte erst jetzt kennengelernt. Und das war ein unheimlicher Spaß. Und eine tolle Erfahrung, dann auf seinen Spuren nach Osteuropa zu reisen.
Da hatten Sie natürlich als Dokumentarfilmer besonderes Glück. Marcel Selye ist mit seiner Frau gereist und die beiden haben nicht nur Musik gesammelt und Aufnahmen gemacht, sondern sie haben offensichtlich auch gefilmt. Sie haben viel Originalmaterial. Das sieht aus wie Super-8-Filme. Waren die von Marcel Selye selbst?
Die Arbeitsteilung war die, Marcel Selye hat die Musik aufgenommen, anfangs mit sehr schweren Geräten, als es damals noch nichts Portables gab. Dann war er mit dem Erfinder der Nagra, einem ganz kleinen Tonbandgerät, gut befreundet. Dann hat er diese kleinen mobilen Aufnahmegeräte benutzt. Und Katrin, die auch schnell Rumänisch lernte, sehr bewandt war in der Kommunikation und ein großes Talent hat als Fotografin, sie hat Fotos gemacht und gefilmt und damit die Reisen begleitet. Somit hatte ich natürlich sehr schönes Ausgangsmaterial von damals, das ich mit auf diese Reise nehmen konnte. Seine Tonaufnahmen und ihre Fotos und Super-8-Filme.
Nun besteht ein Teil des Reizes des Films ja gerade darin, dass Sie eigentlich die Reisen fast wiederholt haben. Also die Aufnahmen von damals aus den 60er, 70er Jahren kontrastieren ziemlich zu den Aufnahmen, die Sie jetzt gemacht haben mit Schweizer Kameraleuten. Großartige, wunderschöne Landschaften, aber sie sehen noch aus wie damals. Also die Bauernlandschaften mit den Pferdewagen und das Ganze, man hat das Gefühl, die Zeit sei stehen geblieben da.
Ja, also beides. Also es war zwiespältig, diese Reise für mich nach Rumänien 20 Jahre nach dem Ende des Kommunismus, war auf der ersten Recherchereise ein großer Schock, weil unheimlich viel verloren gegangen ist, was sich durch die Zeit des Kommunismus noch konserviert hatte. An Pflege von Brauchtum, an Hochzeiten, die mit traditioneller Musik stattfinden, weil einfach das abgeschottet war vom Kapitalismus, von den Einflüssen in unserer westlichen Musikindustrie, doch sehr weit. Und das ist dann, nachdem das Ganze weggefallen ist, das ganze System, sehr, sehr schnell zusammengebrochen. Das heißt, ich habe bewusst eine Zeitreise gemacht. Ich habe dann Orte gefunden, ganz im äußersten Zipfel von Rumänien in Maramureș, wo tatsächlich diese Region ist vielleicht vergleichbar mit dem Appenzell, wo noch sehr traditionell gelebt wird und musiziert wird. Bilder gefunden und Situationen, die das damals wieder etwas aufleben lassen, was mir auch wichtig war für den Film. Aber dann wird der Film ja zu einer Zeitreise bis ins Heute, also ins Bukarest, wo heute Musiker zum Gange sind, die sich fragen, wie geht man heute mit dieser Musik um, wie kann man heute damit ankommen und etwas ganz Neues machen. Somit wird der Film auch zu einer Bewegung, einer Reise über einen Bogen von 50 Jahren Geschichte. Und das war natürlich toll, das miteinander vergleichen zu können.
Die Geschichte dieser Musiker, die wird ziemlich spannend aufgewickelt. Es fängt ja an mit George Zamfir. Also er war der erste Star, den Marcel Selye sozusagen gemacht hat. Er hat ihn präsentiert. Dank ihm wurde er weltberühmt. Und die Geschichte hat eine gewisse tragische Komponente, weil George Zamfir offenbar heute noch überzeugt ist davon, er sei ausgenutzt worden. Jedenfalls hat er von den Plattenmillionen nichts mehr. Aber das gilt auch für die Sängerinnen, die Frauen von Les Mystères de Voix Bulgare. Auch diese Frauen haben von diesen Millionen, die umgesetzt wurden in den 70er und auch in den 80er Jahren noch, wahrscheinlich kaum etwas gesehen. Warum ging das an den Staat?
Man muss sie zurückversetzen in die Zeit damals. Es war, als Marcel Selye durch die Länder Osteuropas reiste, ihm erst in vielen Ländern nicht mal erlaubt, mit den Leuten zu sprechen. Das hat sich in den 60er Jahren etwas gelockert. Er durfte aber mit den Leuten nie Verträge machen. Er durfte ihnen kein Geld bezahlen. Das heißt, wenn er die Musik aufgenommen hat oder andere Musik haben wollte, musste er immer mit den staatlichen Organen verhandeln, die scharf waren auf Devisen. die staatlichen Plattenfirmen. Und die haben natürlich an die eigenen Musiker dann nur sehr wenig Geld weitergegeben und wenn auch in Landeswährung. Jahrelang hat Marcel Sellier Musik gesammelt, die er nachher in seinen Radiosendungen verbreitet hat. Eine große Liebe zu dieser Musik, zu dieser Vielfältigkeit. Und es ist in Anführungszeichen nichts passiert. Ja, hat dann auch seine eigene Plattenedition gemacht, eine kleine Anzahl von Platten verkauft. Da ging es nicht um Geld. Das hat nicht mal den Aufwand gedeckt. Dann kam dieser Riesenerfolg aufgrund dieser Idee, ich setze mich an die Orgel, ja, und das dazu die Panflöte. Und diese Kombination, das war unerhört, das war neu und die ist einfach eingeschlagen, das war nicht programmiert, das war ein nicht so vorherzusehender Erfolg. Und ich glaube, es waren beide Seiten damals etwas hilflos, wie man damit umgeht, wie man Verträge macht. Wie gesagt, der Staat spielte immer mit rein. Samfir musste 90% seiner Einnahmen an den Staat abgeben. Das heißt, vieles, was er bekam, wurde natürlich am Staat vorbei ausgezahlt. Und ähnlich ging es auch dann den Frauen vom Chor. Es gab keine Möglichkeit, direkt finanziell mit denen Verträge zu machen.
Nun hat man das Gefühl, die Frauen, die blicken zurück auf die Zeit mit einer gewissen Freude. Also eine sagt im Film, das war eigentlich die schönste Zeit meines Lebens. Wir sind herumgereist, ich habe viel gesehen, wir konnten singen, während George Zamfir ziemlich verbittert wirkt. Für Sie als Filmemacher auch eine Gratwanderung zwischen solchen Figuren eine Brücke zu schlagen, die sich eigentlich längstens aus den Augen verloren haben, oder?
Ich glaube, was ich hier gefunden habe, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr spannend. Und ich bin froh, als Dokumentarist diese beiden Beispiele zu haben, weil sie spiegeln natürlich diese unheimlichen Zerwürfnisse, die es gab. Also das System hat die Leute sehr unterdrückt, auch wenn es der Musik zum Teil große Freiheiten und Spielräume gegeben hat, die sie im Westen nicht hatte. So war es für die Leute doch zum Teil sehr schwierig. Dann natürlich auch im Umgang mit dem Westen. Also wie verhandelt man miteinander? Was ist, wenn plötzlich ein Welterfolg entsteht? Also Samfir ist einfach jemand, der danach mit diesen Millionen, die er dann verdient hat, das hatte mit dem Senior ja gar nichts mehr zu tun, er hat einfach diese kitschigen Lieder, von denen wir eingangs der Sendung gesprochen haben, dann gespielt, die unsere Eltern dann auch auf Schallplatte hatten gemacht, wurde zum Multimillionär und hat es sich mit allen verscherzt. Er konnte mit Geld nicht umgehen. Die Steuerbehörden haben ihn verfolgt, er hat Plattenverträge nicht eingehalten, also er ist heute ein eher einsamer Mann, der in Bukarest auch nicht mehr sehr viele Freunde hat. Während bei Le Mystère ist es anders, die Frauen sind sich selbst geblieben, waren immer Angestellte des staatlichen Radio- und Fernsehchors, sind stolz darauf, die besten Sängerinnen ihres Landes gewesen zu sein und zu sein und heute eigentlich so das Aushängeschild immer noch Bulgariens zu sein, wenn es um bulgarische Kultur geht, denkt man immer sofort an diese wunderbaren Frauenstimmen.
Sie hören Reflexe auf DRS2 mit Stefan Schwierter zu seinem Film Balkanmelodie. Und doch wirkt es jetzt im Rückblick verblüffend, wenn man feststellt, dass das, was wir damals für authentische Musik gehalten haben, eigentlich Propagandamusik war des kommunistischen Staates. Das haben offenbar alle kommunistischen Staaten gemacht, zumindest alle der Sowjetunion, dass sie die Volksmusik gepflegt haben auf eine, man könnte sagen, auch erstarrte Weise auf die Bühne gebracht und zum Massenspektakel gemacht haben. Marcel Sellier hat das eigentlich dann exportiert und wieder zu etwas Kleinerem gemacht, zu etwas Intimerem, kann man das so sagen?
Also ich glaube, entscheidend ist, dass dieser Umgang der kommunistischen Regimes mit der Volksmusik zweischneidig ist. Einerseits ist es sicher schade, dass viel von der Authentizität der Musik verloren ging, indem man aus drei Musikern 30 gemacht hat, indem man sie in Fantasiekostüme auf die Bühne gebracht hat, indem man das Ganze glorreich gemacht hat, weil es ging ja darum, den Arbeiter und den Bauern zu feiern. Andererseits hat man aber den Musikern damals schon in den 50er, 60er, 70er Jahren eine Möglichkeit gegeben, eine Ausbildung zu machen, sich musikalisch zu verbessern. Sachen, die uns erst in der Schweiz ist, erst in den 90er Jahren in Luzern an einer Hochschule hat man angefangen, Volksmusik zu unterrichten. Das ist etwas, was viel, viel später stattgefunden hat und wovon diese Musik sicher auch profitiert hat. Am besten zeigt sich das eben im Fall von Le Mystère de Vabugard. Als ich diese Chöre zum ersten Mal hörte, dachte ich, hier handelt es sich um authentische Volksmusik. Und dachte, wie kann die so archaisch sein und gleichzeitig dissonant und avantgardistisch klingen. Erst jetzt durch den Film wurde mir klar, dass es einen Grund hat, weil das ist überhaupt keine ursprüngliche Volksmusik mehr. Damals wurde die zweistimmig gesungen, sondern hoch ausgebildete Komponisten aus den Konservatorien, so junge Musiker, Talentierte, haben diese Stimmen genommen, diese Chöre genommen und dafür Arrangements geschrieben, die einerseits die Ursprünglichkeit der Stimmen belassen haben, aber andererseits sehr interessante, spannende, mehrstimmige, polyphone Stücke daraus arrangiert haben. Und das, nur diese Kombination, also eine glückliche Hochzeit, kann man sagen, die eben vom Staat sehr gefördert wurden, hat zu diesem Welterfolg geführt.
Und damit ist eigentlich auch die Brücke geschlagen zu einem Ihrer früheren Filme, Heimatklänge. Das ist ein Film über Schweizer Musiker, die etwas ganz Ähnliches versuchen im Kleineren. Sie haben Schweizer Volksmusik und traditionelle Musik genommen und weiterentwickelt, musikalisch weiterentwickelt. Und der ganze Film Heimatklänge behandelt eigentlich genau diesen Vorgang. Also wie kann man aufbauen auf das Bestehende? Wenn man nun den neuen Film sieht, diese Balkanmelodie, dann hat man plötzlich das Gefühl, das wurde einmal staatlich gefördert, war eine Riesenindustrie. Einzelne dieser Musiker, die im Film sprechen, die haben in Riesenbetrieben gespielt, vor 10.000 Leuten am Abend und waren Teil der Betriebsbelegschaft. Und das hat man bei uns eigentlich kaum mitbekommen. Also diese ganze Welt, ist die komplett verschwunden unterdessen? Oder gibt es diese Konservatorien noch? Gibt es diese Komponisten noch?
Es ist zum größten Teil verschwunden. Es ist so, dass ähnlich wie bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg im deutschsprachigen Raum, als eine sehr große Abneigung gegen Volksmusik gab, bei den gebildeteren Schichten, bei anspruchsvolleren Musikern, das wurde mehr den Musikantenstadels überlassen oder der musealen Traditionspflege oder in den Dörfern, in den Bergen, dort wurde noch Volksmusik praktiziert. Aber bei Musikern, die nach vorn blicken, die wir auch brauchen, um eine Volksmusik lebendig zu halten, eine Tradition wieder zu erneuern, da hat sich lange niemand damit beschäftigt. Das hat bei uns Jahrzehnte gebraucht, bis eine jüngere Generation, die eben in Heimatklänge porträtiert ist, diese Musik wieder in Anführungszeichen angefasst hat und ich finde heute auf wunderbare Weise wieder bereichert, wo sich also die Tradition und das, was an persönlichen Handschriften von diesen Musikern dazukommt, gegenseitig befruchtet. Das ist in Osteuropa noch nicht möglich. Dafür sind 20 Jahre zu wenig. Also der Widerstand gegen das, was damals vom Staat aufgezwungen wurde, ist noch zu groß. Es gibt eine Bewegung heute der jungen Musiker, die schauen, was ist denn gefragt, wie können wir überleben. Die traditionelle Musik im eigenen Land ist inzwischen eher auf diesem Musikantenstadelniveau, wie wir es aus dem Westen kennen. Also diese Fernsehsendungen, hauptsächlich für Rentner, gibt es dort auch in Massen. Aber jemand, der etwas anspruchsvoller ist als Musiker und wirklich was will, der orientiert sich eher in den Westen und findet dort sein Publikum. Und das ist diese, warum wir diesen Boom heute haben, in den letzten 10 Jahren von dieser Balkan-Gypsy-Pop-Welle. Ja, das ist, weil da wirklich gute Musiker sind, die im Westen auch ein Publikum gefunden haben und ihre Musik dahingehend auch ein bisschen angepasst haben, auch vermischt haben mit Einflüssen von Dub, von Elektronik, von türkischer Musik, Einflüssen von überall her.
Ha, Georgica!
Das ist diese Musik, die man bei uns schon seit etwas über 10 Jahren kennt, also der Turbofolk, den zum Beispiel Goran Bregovic auch hier populär gemacht hat mit den Filmen von Emir Kusturica. Wird das so noch gespielt im Osten? Ist das die Musik, die dort tatsächlich auch ankommt bei den Leuten, oder wird das für den Westen produziert?
Also diese Musik wird mehrheitlich für den Westen produziert, weil die anspruchsvollere Form davon ihr Publikum hauptsächlich bei uns findet. Es gibt eine sehr, sehr verbreitete Pop-Version davon, die viel mehr so in Richtung Synthie-Pop und Schlager geht, die jeweils lokale Formen hat in den ex-jugoslawischen Ländern, Bulgarien, Rumänien, die dort auch sehr populär ist.
Die Musiker, die Sie gegen Ende Ihres Films vorstellen, die machen ziemlich bewusst solchen Turbo-Folk. Und der Mann, der die Arrangements macht, der greift auch sehr bewusst zurück auf die Dinge, die er findet, mit denen er arbeiten kann. Es gibt aber eine wunderbare Einstellung in Ihrem Film, wo die ganze Gruppe auf einem offenen Lastwagen durch die Landschaft fährt. Das ist eine wunderbare Inszenierung, aber wie ist es dazu gekommen?
Ich spreche hier im letzten Teil des Films von Aurel und Marala Raibander, die für mich eben eine geglückte Version dieses Gypsy-Pop sind, weil Aurel kommt aus einer traditionellen Lautari-Familie, Zigeuner-Musikerfamilie, die eben die ganze Kommunismuszeit durchlebt hat, die davor schon für irgendwelche Fürsten gespielt hat und die sich immer wieder neu orientiert und das Handwerk der Musik ausübt. Und er hat eben sehr geschätzt und bewundert, was sein Vater gemacht hat, ein großartiger Könner an der Geige, der in diesem geschlossenen System des Kommunismus eben sehr, sehr viel Zeit hatte, sich seiner Musik zu widmen und dem es auch, wie übrigens allen Zigeunermusikern, sehr gut ging, weil nicht nur wurden sie vom Staat staatlich also eingestellt, sie mussten irgendwo arbeiten, sondern gleichzeitig konnten sie abends auf privaten Hochzeiten spielen und haben dort sehr viel Geld verdient. Viele von denen sind heute Straßenmusiker im Westen, arbeiten auf irgendwelchen Müllkippen oder haben überhaupt kein Einkommen mehr. Es sind also nur wenige übrig geblieben, die diesen Sprung geschafft haben, weil sie sich musikalisch auch weitergebildet haben wie Aurel und eine neue Musik kreiert haben.
Ich möchte noch einen kleinen Bogen machen. Bei uns hat es ja so etwas gegeben wie ein 70s Revival in den letzten Jahren. Und ein Ausdruck davon war zum Beispiel die Wiederbelebung der Panflötenmusik von George Zamfir über Quentin Tarantinos Kill Bill. Also das war eigentlich schon eine nostalgische Reaktion vor etwa 8 Jahren auf die 70er Jahre, auf die populäre Musik der 70er Jahre und schon ironisch eingesetzt, also schon doppelt gebrochen. Stellt George Zamfir dazu? Hat ihm das noch einmal so etwas wie ein Revival gebracht? Hat ihm das Geld eingebracht oder hat er das gar nicht wirklich wahrgenommen?
Ob es ihm Geld eingebracht hat, weiß ich nicht genau, weil ich die Verträge nicht kenne. Damals war es so, dass er für große Komponisten ja gespielt hat. Morricone, Once Upon a Time in the West, dann eben diese Stücke für französische Filme, italienische Filme, australische Filme, war ja sehr gefragt. Also das waren zum Teil zwar in ihrer Zeit, dann aber doch ganz gute Filmmusiken. Es war die Panflöte an sich, die ich damals eher schrecklich fand. Und erst jetzt, als ich die andere Seite kennengelernt habe, also dass George Zamfir, wenn er rumänische Musik spielt, unheimlich virtuos sein kann, Vögel nachahmen. Musik Also diesem Instrument Facetten entlocken, wo ich selber nie gedacht hätte, dass ich, wenn ich diesen Film fertig habe, dass ich so viel Musik davon reinnehmen werde. Also ich war selber total verblüfft. Ich glaube, dass es insofern auch viel damit zu tun hat, dass diese Musik einerseits ein bisschen einen gewissen Look hat, also erinnert an damals, aber dass gewisse Musikstücke auch absolut ihre Qualitäten haben.
Stefan Schwirtert, ich habe das Gefühl, Sie haben mit diesem Film wieder einmal den Kern dessen erreicht, was Sie an der Musikethnographie interessiert, nämlich wie kann Musik verändert werden und die Wurzeln gleichzeitig behalten?
Auf jeden Fall. Also das war für mich ein absolutes Neuland, was historisch, was in Osteuropa mit der Musik dort passiert ist, in diesen Jahren von 1950 bis 1990. Das war eine große Entdeckung und hier dreht sich alles um die Frage, wie historische, gesellschaftliche Einflüsse die Musik verändern und wie die Musik zum Teil auch ein bisschen die Menschen und die Gesellschaft verändert. Also das war hier immer im Hintergrund, läuft dieses Thema mit.
Der Schweizer Dokumentarfilmer Stefan Schwirtert im Gespräch mit Michael Sennhauser über seinen neuen Film Balkanmelodie auf den Spuren von Marcel und Katrin Cellier und die Volksmusik aus dem Osten von damals und heute. Balkanmelodie läuft jetzt im Kino.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.